Dieser Podcast wird unterstützt von Sky.
So schnell kann's gehen. 2024 ist schon fast vorbei und treue Hörerinnen und Hörer von Serienreif wissen schon längst, was das bedeutet. Ich bin Doris Prisching.
Und ich bin Michael Steingruber. Ja, für uns ist nämlich Zeit, gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen aus der Standardredaktion Bilanz zu ziehen. Was waren die Highlights des Serienjahres? Welche Produktionen haben uns maßlos enttäuscht? Worauf freuen wir uns schon 2025? Und welche Wünsche haben wir an Serienchristkind? Aber bevor wir diese konkreten Fragen gemeinsam beantworten, möchte ich von dir, liebe Doris, wissen, wie war denn dein allgemeiner Eindruck vom Serienjahr 2024? Top oder Flop?
Also ich bin eigentlich ganz zufrieden. Mir ist es ganz angenehm, dass die Serienblase geplatzt ist 2023 und generell habe ich das Gefühl, es wird nicht mehr so geklotzt. Also es sind die ganz großen Ausgaben in den Serien sind nicht mehr vorhanden. Es gibt kleinere Projekte, die aber dann trotzdem auch mich interessiert und auch fasziniert haben. Und dazu stelle ich auch mit Freude fest, dass sich der Radius an sehenswerten Produktionen wirklich vergrößert hat, also nämlich tatsächlich geografisch vergrößert hat. Frankreich begeistert mich total. Das hat das ganze Jahr eigentlich durchzogen. Ich erinnere mich an Machine von Margot Blanchillon und Rematch über das Schachturnier Deep Blue gegen Garry Kasparov. Das war ein totaler Überraschungshit und ich habe das wirklich sehr, sehr genossen. Dieser französische Charme und die spezielle Art, Geschichten zu erzählen, fand ich toll. Deutschland pumpt trotz Filmkrise und die ist ziemlich heftig. Eine tolle Serie nach der anderen raus. Da gibt es eben zum Beispiel angemessen Angry zuletzt oder Love Sucks. Aber auch andere Länder hat es gegeben. Ich habe zum Beispiel gesehen Soviet Jeans aus Litauen. Total nett. Aber eben auch Australien ist eine große Seriennation. Da erinnere ich mich an Deadlock, wo es um eine Krimiserie ging, die aber wirklich auch geschafft hat, dieses Düstere und Dunkle zu verbinden mit den Native People, aber auch eben halt irrsinnig komisch war. Also da ist wirklich, finde ich, einiges passiert und ich war im Großen und Ganzen doch sehr zufrieden. Michael, wie schaut es bei dir aus?
Ja, eigentlich auch. Stichwort geplatzte Serienblase. Was mir aufgefallen ist in meinem persönlichen Nutzungsverhalten, dass sich die Relevanz der Streamingdienste verändert hat. Also ich persönlich habe dieses Jahr weniger auf Netflix geschaut und früher war das für mich schon der Platzhirsch irgendwie und jetzt kommt mir vor, dass ich da nicht mehr so viel Spannendes finde, sondern das konsumiere ich dann eher auf anderen Plattformen wie Sky oder Disney Plus oder auch Amazon Prime.
Na gut, dann gehen wir doch gleich zur ersten Kategorie über. Verrat uns doch, lieber Michael, was waren deine Serien-Highlights des Jahres 2024?
Ja, mein größtes Highlight hat mich selbst ein bisschen überrascht, weil eigentlich bin ich kein Fan von so diesen antiken Gladiatorengeschichten. Aber Those About to Die, zu sehen auf Amazon Prime, hat mir richtig gut gefallen. Vor allem die Aspekte rund um die politischen Machtkämpfe und Intrigen, die da im alten Rom stattfinden. Wer mehr über diese Serie wissen möchte, hört am besten auch die Serienreif-Folge, die wir mit dem Set-Designer der Serie, Johannes Mücke, aufgenommen haben und mit ihm über Kulissenbau und digitale Hintergründe gesprochen haben.
Absolutes Highlight.
Ja, was mir dieses Jahr auch noch sehr gut gefallen hat, war The Penguin mit einem kaum zu erkennenden Colin Farrell, der sich in Gotham Citys Unterwelt nach oben arbeitet. Das gibt's auf Sky. Und auch ein Feel-Good-Highlight für mich, Elsbeth, ein Spin-off von The Good Wife. Darin geht es um eine Anwältin, Elsbeth Tassioni, die der New Yorker Polizei hilft und mit ihrem Spürsinn und ihrer schrulligen Art so manchen Mordfall aufklärt. Wie sieht es bei dir aus, Doris? Was hat dir besonders gut gefallen?
Also ich kann dir bei Elsbeth zu 100% zustimmen. Das ist wirklich so eine Serie. Für mich war das die Feel-Good-Serie des Jahres 2024. Ja. Wann immer es irgendwie tagsüber rund gegangen ist mit Elsbeth, wurde es wieder gut.
Ja.
Meine Highlights darüber hinaus oder abgesehen davon war, ich würde aber trotzdem sagen, also Elsbeth, ja, total darunter, aber mein absoluter Favorite war Ripley. Das war Netflix. Auch bei den Streamingdiensten stimme ich dir zu. Netflix hat viel, viel Massenware, die uninteressant geworden ist, aber teilweise dann doch irgendwo sind die Highlights. Wir werden auch noch darüber sprechen. Und Ripley war so ein Highlight. Ja. Ich bin halt einfach ein totales Patricia Highsmith-Fangirl Und es gibt ja eben da die Vorgänger, also mit Alain Delon und mit Matt Damon. Und die Serie hat es aber wirklich geschafft, dem noch etwas hinzuzufügen. Und das fand ich wirklich, wirklich großartig. Ja, also Andrew Scott ist der hottest, Anspielung an Fleabag.
Ja.
Aber auch ugliest Ripley ever. Und die Optik war toll. Und wie gesagt, also dass da eben noch etwas hinzugefügt worden ist, das fand ich wirklich großartig. Mein zweites Highlight des Jahres 2024 war True Detective. Das war auch schon in der Halbjahresbilanz mein Favorite.
Genau.
Mit Jodie Foster und Kaylee Reese. Da ging es eben auch. Also das war ein Krimi-Highlight, das wirklich wieder anschließen konnte an die große True Detective Staffel, nämlich an die erste. Da ist wirklich nichts übergeblieben. Und das dritte Highlight war Shogun. Das war deine Einschlaftablette,
ja.
Lieber Michael.
Da sind wir anderer Meinung, aber das ist ja okay.
Aber mein Wohlfühlprogramm. Ich habe die Abenteuer von Anshin San und Fürst Toranaga und mit der liebe reizenden Mariko, die haben mein Herz erwärmt. Ich habe das irgendwie so einen schönen Fantasieort empfunden, der mir aber irgendwo auch so ein bisschen die Geschichte und die Kultur Japans näher gebracht hat und habe mich da gern versunken.
Auch dazu haben wir eine eigene Folge aufgenommen, die wir auch in die Shownotes packen.
Ja, sie war auch super. Ja, aber jetzt genug von uns beiden. Sollen auch unsere serienaffinen Kolleginnen und Kollegen aus der Redaktion zu Wort kommen? Ein Spoiler, wir haben eine große Vielfalt. Wir haben nicht nur einen Gewinner, einen Favoriten, auf den sich alle einigen konnten, sondern eigentlich haben wir viele beste Serien. Und den Anfang macht jetzt mal Valerie Dirk aus dem Kulturressort. Hören wir mal rein, was ihre Highlights 2024 waren.
Das war zum einen die Netflix-Serie Baby Reindeer vom schottischen Komiker Richard Gadd. Gadd hat darin seine eigenen Missbrauchs- und Stalking-Erfahrungen auf eine Art und Weise verhandelt, die ich bewegend, spannend, teilweise auch lustig und aufwühlend fand und die auch wirklich nachgewirkt haben. Ich fand ihn auch in seiner Rolle, er spielt selbst die Hauptrolle, richtig gut. Aber genauso sein Co-Star, die Schauspielerin Jessica Gunning, die die Stalkerin spielt, die war für mich auch eine Entdeckung. Eine zweite Serie, die ich hervorheben möchte, ist auch eine Miniserie. Es ist eine Adaption von einem David Cronenberg-Film von 1988, Dead Ringers. In dieser Miniserie spielt Rachel Weisz die Rolle von zwei Gynäkologinnen. Sie spielt eine Doppelrolle, und zwar die Mantle-Zwillinge, die ein neuartiges Geburtencenter aufbauen möchten, sich aber verstricken in ihren eigenen Problemchen, also Eifersüchteleien. Das ist auch so ein Psychohorror, Körperhorror, Beziehungsprobleme, Kinderwunschthematiken, überhaupt Reproduktionsmedizin ist ein total zentrales Thema in dieser Serie. Und ich fand, durch die Besetzung mit Rachel Weisz, im Original hat Jeremy Irons diese Rolle gespielt, hat die Serie noch eine ganz zeitgemäße weibliche Dimension bekommen, die ich wirklich sehr geschätzt habe.
Dead Ringers ist zwar bereits 2023 herausgekommen, aber da wollen wir jetzt natürlich nicht so streng sein. Auch Margit Ehrenhöfer, sie ist bei uns im Podcast-Team, hat dieses Jahr eine ältere Serie für sich entdeckt, aber ihr großes Highlight war eine ganz aktuelle Produktion. Hören wir mal rein.
Mein Serien-Highlight, das war auf jeden Fall The Day of the Jackal mit Eddie Redmayne. Und ich liebe ja Eddie Redmayne, also alles, was er macht, finde ich schon grundsätzlich gut. Man denkt zum Beispiel an The Danish Girl oder auch seine Theater- und Musical-Geschichten, finde ich großartig. Und in dieser Serie ist es so, dass er einmal den Bösewicht spielt. Und zwar spielt er einen Auftragsmörder, der sehr gut darin ist, in unterschiedliche Rollen oder Personen zu schlüpfen. Und die Serie fand ich super spannend. Ich glaube, es wurde auch schon eine Staffel 2 angekündigt. Sie ist in dem Moment, wo ich das aufnehme, noch nicht aus, die Staffel 1. Also ich bin gespannt, was da noch kommt in den letzten Folgen. Hat mich auf jeden Fall gut unterhalten. Und das zweite Highlight, das ist eine Serie, die ich quasi wiederentdeckt habe oder neu entdeckt für mich, weil ich sie vorher noch nicht geschaut habe, das war Modern Family. Ich fand die einfach so leicht und unterhaltsam und irrsinnig witzig, wie mit diesen Stereotypen gespielt wird. Und irgendwie, glaube ich, gibt es da jeden und jede, die sich in irgendeiner Person zumindest so ein bisschen wiederfinden kann. Und ich gebe zu, ich glaube, ich habe tatsächlich erst dieses Jahr angefangen und es sind ja 11 Staffeln und ich bin bei Staffel 10. Also das sagt vielleicht auch einiges über meinen Fernsehkonsum aus. Jedenfalls fand ich die sehr witzig.
Wahnsinn, Modern Family muss jeder gesehen haben, aber ich verstehe dieses Phänomen des Nachsehens. Mhm. Ich habe heuer wieder mir ein Serienprojekt vorgenommen des Nachsehens, das war The Good Fight. Die habe ich natürlich schon mal gesehen, aber jetzt wieder begonnen, eben halt wegen Trump und so weiter und so fort. Man kann das schon machen, finde ich. Und zu The Day of the Jackal, ich stimme ja Margit total zu. Das war auch ein absolutes Highlight des Jahres. Eddie Redmayne ist der Wahnsinn. Ich habe das große Glück gehabt, bei der Premiere in Berlin dabei gewesen zu sein. Und er ist wirklich super. Also er hat ja eben auch erzählt, dass er schaut gut aus. Nicht nur das, sondern ist auch ein toller Schauspieler, der auch sehr auf die Ausstattung achtet. Ja, er hat ja seine ganze Kleidung, die er in der Serie trägt, das selber machen lassen, nämlich in einer Schneiderei in Wien. Und die zweite Staffel ist tatsächlich bestätigt und da freuen wir uns natürlich alle schon total drauf.
Ja, ich muss gestehen, ich habe Modern Family schon mehrfach gerewatcht. Also ich weiß jetzt auch nicht, was das über meinen Serienkonsum aussagt. Aber anscheinend sind wir da alle in einem Boot. Auch Franziska Zeudel, die ab Jänner das Karriereressort beim Standard leitet, ist ein Gewohnheitstier. Doch eine neue Serie hat sie aus dem Trott herausgebracht. Welche das ist, erzählt sie am besten selbst.
Es fällt mir total schwer, eine neue Serie zu starten und irgendwas Neuem eine Chance zu geben. Die Chancen sind sehr hoch, dass ich nach ein, zwei Folgen einfach denke, ich glaube, ich würde mich jetzt besser fühlen, wenn ich zum 100. Mal alle Staffeln Parks and Rec oder Friends oder Ted Lasso schauen würde. Und sehr oft läuft es dann auf das hinaus. Ich habe aber heuer eine neue Serie entdeckt, von der gerade die zweite Staffel läuft. Jeden Mittwoch erscheint eine neue Folge bei Apple. Und zwar ist es Shrinking. Daran geht es um einen Therapeuten, der um seine Frau trauert und irgendwie versucht, dass er sein Leben auf die Reihe kriegt. Und er ist einfach umgeben von lustigen, liebenswerten Charakteren. Also in der Serie spielt die Hauptrolle Jason Segel, den kennt man ja von How I Met Your Mother und schien einfach wahnsinnig sympathisch. Und dann ist auch noch Harrison Ford dabei als so ein alternder, krantelnder Therapeut, der eigentlich der Chef von Jimmy, also Jason Segel ist. Und dann finde ich auch noch ganz, ganz großartig die Nachbarn, die sich irgendwie dauernd ins Leben einmischen und zu so einer Art Ersatzfamilie werden für Jimmy und seine Tochter, die da beide trauern. Und es ist Liz Miller, die ich einfach immer schon in Scrubs großartig finde. Es ist wirklich eine sehr nette Serie und sie hat tatsächlich, und ich glaube, darum hat sie mich überzeugt, so ein bisschen Ted Lasso Energy, weil auch im Team einige dabei sind, die eben auch Ted Lasso gemacht haben. Also große Empfehlung, ich fiebere jeden Mittwoch entgegen derzeit einer neuen Folge. Auch sehr super für mich, ein Highlight dieses Jahr, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, war Kaulitz und Kaulitz. Bin überhaupt kein Reality-Fan und vor allem kein Tokyo-Hotel-Fan. Aber die zwei haben mich so überzeugt, weil sie irgendwie authentisch und wahnsinnig lustig rüberkommen und irgendwie so mit ein bisschen Augenzwinkern so auf ihr völlig verrücktes Leben als Stars in Hollywood schauen. Und die Gastauftritte von Heidi Klum schaden natürlich auch nicht. Das ist echt eine super Serie gewesen, habe ich verschlungen.
Was ist dein Reality-Tipp des Jahres?
Ich muss sagen, auch Kaulitz und Kaulitz. Ich hatte das in unserer Halbjahresbilanz als meine große Überraschung genannt. Es ist wirklich, auch wenn man, ich bin auch kein Tokyo-Hotel-Fan, aber das ist sehr, auch viel gut Content, würde ich sagen. Große Empfehlung.
Ich war schon auch von unser Hof. Wir hatten ja auch Cheyenne Ochsenknecht und Nino da. Und die fand ich eigentlich auch extrem nett. Und auch wenn Authentizität immer ein Thema ist, die sind authentisch in dieser Reality-Doku-Soap, kann man sagen. Ne?
Ich habe dieses Jahr auch The Secret Lives of Mormon Wives geschaut auf Disney Plus. Das war auch sehr schräg. Das war auch eine Reality-Empfehlung hier.
Okay, super zum Nachschauen. Lukas Zara ist auch ein großer Serienfan. Hören wir mal rein, ob sich bei seinen Highlights auch Geschichten wiederfinden, die thematisch zu seiner Position beim Standard passen. Lukas ist Sportredakteur.
Ein Serienhighlight aus 2024 war für mich The Perfect Couple. Ein neuer Sommer heißt das in der deutschen Übersetzung, mit der überragenden Nicole Kidman in der Hauptrolle. Es geht da um eine junge Frau, die sich in eine reiche Familie einheiratet und dann taucht bei der Hochzeitsparty auf Nantucket Island plötzlich eine Leiche auf. Die Trauzeugin ist tot und die Frage ist, wer war's? Man kann da einer superreichen Familie beim Leiden zusehen Und das finde ich immer ein tolles Rezept für eine erfolgreiche Serie. Sehr unterhaltsam war das. Und dann habe ich zwei aus dem Sportbereich, zwei Highlights. Einerseits Mr. McMahon auf Netflix. Das habe ich gern geschaut, weil ich habe als Jugendlicher sehr gern Wrestling geschaut. Wir haben das in der Schule ziemlich gefeiert damals, kann ich mir erinnern. Mir war damals aber nicht klar, wie verrückt dieses Business ist. Also die Serie zeigt den Weg von Vince McMahon, das ist der Promoter der WWE, der größten Wrestling-Serie in den USA. Und in dieser Doku-Serie geht es um seinen Aufstieg zur Macht quasi und auch wie sie die einzelnen Charaktere im Wrestling eben diese Rollen schreiben und dass da wirklich überhaupt keine Tabus gegeben hat. Es gab ein Beispiel, wo McMahon sich, also der war immer Teil dieses Wrestling-Business auch und auch immer sehr gern mitgeschauspielert und auch hin und wieder gewrestelt. Und McMahon hat dann einmal auch seine Ehefrau dazu gebracht, mitzuspielen. Und da hat sie gespielt, dass sie im Koma, im Wachkoma ist, einfach nicht ansprechbar, sitzt im Rollstuhl. Und währenddessen hat McMahon eine Affäre mit einer attraktiven Wrestlerin direkt vor ihren Augen. Ziemlich verrückt. Das ist noch gar nicht die verrückteste Geschichte, die da so passiert ist. Und heute ist Linda McMahon eben seine Ehefrau, die da eine Frau im Wachkoma gespielt hat. Die ist jetzt Bildungsministerin in Trumps Kabinett. Verrückte Serie. Und das dritte ist, ich war bei den Olympischen Spielen in Paris und kurz davor ist eine Mini-Doku-Serie zur US-Turnerin Simone Biles rausgekommen. Die hat extrem gute Einblicke gegeben. Ich war dann richtiger Fan, muss ich sagen, von ihr und habe mir dann sehr gerne auch ihre Wettkämpfe in Paris angeschaut und ihren Weg zu Gold dort. Aber da gibt es sehr gute Einblicke, auch was die Psyche vor allem von so Spitzensportlerinnen betrifft. Das war richtig sehenswert.
Blut, das in den Adern gefriert. Oder Abenteuer in der Arktis. Der Kampf um die interstellare Vorherrschaft. Oder ein Besuch beim Beauty Doc. Eine epische Schlacht. Oder ein Kochduell. Egal, was du sehen willst, bei uns siehst du alles. Erlebe jetzt die neuesten Serien von Sky, inklusive Paramount Plus und Netflix. Alle deine Streaming-Apps auf Knopfdruck. Sky, wo Serien zu Hause sind.
Ja, Doris, du hast es eh schon gesagt, wirklich eine Bandbreite an Highlights dieses Jahr. Aber nach den Spitzenleistungen im Serienjahr 2024, lass uns doch zu den Produktionen kommen, die dieses Jahr definitiv keinen Platz am Treppchen geschafft haben. Und wenn ich da jetzt eh schon mit sportlichen Analogien hantiere, bleiben wir doch bei Lukas Zara und hören, was ihn dieses Jahr enttäuscht hat.
Eine Enttäuschung war für mich erst kürzlich herausgekommen, die Serie Senna auf Netflix, die beschreibt in 6 Teilen den Weg vom Formel-1-Weltmeister Ayrton Senna. Und mir war schon klar, dass das eben eine Serie ist und keine Dokumentation. Habe mich aber dann doch sehr geärgert über sehr plumpe Dialoge, muss ich sagen. Irgendwie sehr viele Klischees, die da bedient wurden. Und ich frage mich irgendwie, wen das ansprechen soll. Einerseits Leute, die überhaupt nichts mit Formel 1 am Hut haben, die werden da wahrscheinlich nicht reinschauen. Und die, die die Formel 1 doch ein bisschen kennen, die werden sich wahrscheinlich ärgern, dass da ein paar Sachen dabei sind, über die man nicht hinwegschauen kann. Zum Beispiel, dass Senna eigentlich bis zum Aufstieg in der Formel 1 quasi angeblich immer auf derselben Rennstrecke gefahren ist. So schaut es zumindest aus. Also es gibt da irrsinnig viele Rennen, die auf ein und derselben Rennstrecke stattgefunden haben. Es waren ein paar Sachen dabei, die komisch waren und leider irgendwie, ja, also mich hat es leider überhaupt nicht angesprochen. Ich hätte mir da deutlich mehr erwartet, fand das dann ein bisschen schade.
Hast du die Serie schon geschaut, Doris?
Nein, das werde ich aber nach dem Statement wahrscheinlich auch nicht machen. Auch die zweite Staffel jener Serie, die Margit Ehrenhöfer dieses Jahr enttäuscht hat, habe ich ausgelassen, aber hören wir vielleicht mal rein.
Enttäuscht hat mich dieses Jahr Ringe der Macht. Fand ich wirklich ganz schrecklich. Ich habe es durchgeschaut, weil ich einfach die Story wissen wollte, weil ich dieses Herr-der-Ringe-Universum grundsätzlich eigentlich ganz gut finde oder ganz spannend und mich da einfach jetzt ja die Vorgeschichte dazu interessiert habe. Aber ich fand sie wirklich, wirklich zart anzuschauen. Einfach so schlechte Dialoge und ganz komische Szenen, wo man sich fragt, was soll das eigentlich? Jo, ich hoffe, es geht ja da auch noch weiter. Die nächste Staffel wird besser.
Also ich muss sagen, als ich die erste Staffel von Rings of Power geschaut habe, ging es mir genauso wie Margit. Aber ich habe die jetzt nochmal geschaut, um mich bei der zweiten Staffel wieder auszukennen. Und ich muss gestehen, dieses Mal fühlte ich mich recht unterhalten. Ich kann aber nicht sagen, was sich da verändert hat. Ja, wie dem auch sei. Regelrecht genervt war Franziska Zeudel von einer Beziehungsgeschichte. Hätte man vielleicht auch schon vom Titel erahnen können, dass das eine Enttäuschung wird.
Nomen est Omen.
Nobody Wants This ist ziemlich gehypt worden, viele Leute ziemlich gut gefunden, aber Gott sei Dank auch viele Leute ziemlich schlecht. Es ist diese Serie mit Kirsten Bell, glaube ich, und Adam Brody, ich hoffe, ich kriege die Namen jetzt richtig hin, also dem Seth aus DOC. Insofern war ich natürlich am Anfang mal sehr aufgeregt, dass ich Seth wieder sehe. Es ist einfach eine total platte Handlung gewesen, die mich total enttäuscht hat. Also ich habe mir dann irgendwann einmal gedacht, ich halte es nicht mehr aus, dass Serien einfach so krass unrealistisch sind. Und also ich finde es ja okay, wenn eine Serie unrealistisch ist, aber wenn es einfach wirklich nur mehr platt und doof ist, also die Hauptfigur und ihre Schwester machen eben einen Sex-Podcast. Es ist wahnsinnig skandalös heutzutage, also wow. Und mit diesem Sex-Podcast können sie sich halt ein total glamouröses, teures Leben finanzieren. Und dann tritt eben dieser Grabi, der eben gespielt von Brody ist, auf den Plan. Und ja, es ist einfach alles so, wie man sich's erwartet. Es hat mich überhaupt nicht überrascht, hat mich überhaupt nicht abgeholt. Hat mich richtig genervt. Ich war ja bisher ein großer Fan von Only Murders in the Building. Mittlerweile, also heuer, ist die vierte Staffel erschienen mit Selena Gomez, Steve Martin und Martin Short. Die drei sind nach wie vor ein super Trio. Ich finde, da passt die Chemie total. Irgendwie kommt die vierte Staffel oder sie ist für mich einfach nicht in Schwung gekommen. Ich habe so mit dem Schlaf gekämpft bei jeder Folge und ich glaube tatsächlich, ich habe große Teile der vierten Staffel nicht miterlebt, weil es mich irgendwie gelangweilt hat und ich irgendwie auch irgendwann ausgestiegen bin bei dieser Handlung, wer, wo, warum, wen kennt oder umgebracht hat. Und ich finde super, dass Paul Rudd, den ich sehr mag, immer wieder auftaucht. Aber irgendwie hat mir das dann auch schon alles genervt und pharisiert.
Mir hat ja die vierte Staffel von Only Murders in the Building besser gefallen als die dritte, aber trotz hochkarätiger Besetzung nützt sich die Idee der Serie irgendwie ab. Ein Mordfall stand aber auch im Zentrum jener Serie, die Valerie Dierk dieses Jahr besonders enttäuscht hat.
Ganz ehrlich, ich breche Serien sehr, sehr schnell ab, wenn ich merke, sie sind nichts für mich. Dafür ist mir einfach meine Lebenszeit zu schade. Ich habe aber angeschaut eine True Crime Miniserie, die mich latent genervt hat, und das war Under the Bridge auf Amazon über den Mord an der Teenagerin Rena Burke im Kanada der 1990er Jahre. Das ist eine echte Geschichte und ich hatte hohe Erwartungen an diese Miniserie wegen der Besetzung. Lily Gladstone spielt mit und Riley Q. Riley Q ist die Nichte von Elvis und sie spielt die Autorin Rebecca Godfrey, auf deren Aufzeichnungen diese Geschichte basiert, und leider legt sie die Rolle dermaßen blöd an, weil sie, egal mit wem sie interagiert, die ganze Zeit flirtet, dass ich irgendwann total genervt war von dieser Person, die dann doch sehr oft im Bild ist. Und abseits dessen war die Serie nicht besonders kreativ inszeniert, aber da es eine Miniserie war und man natürlich wissen wollte, wie es ausgeht, sind wir halt dran geblieben.
Warst du auch total genervt von einer Serie dieses Jahr, Doris?
Ich war nicht genervt von Under the Bridge, muss ich sagen. Okay. Also die fand ich schon sehr spannend. Die Hauptfigur, die Rolle der Schriftstellerin, da würde ich Valerie recht geben, war zu nah, ich weiß nicht, an einem komischen Klischee. Das stimmt sicher, aber genervt hat es mich nicht. Ich bin auch dran geblieben und ich habe sie spannend gefunden. Also ich neige ja nicht zu übertriebener Euphorie, aber ich habe mich richtig, richtig, ja, das ist so.
Ja.
Aber ich habe mich wirklich sehr auf The Regime gefreut. Das war die Serie, die mit Kate Winslet, diese Satire, die zu einem Großteil in Österreich gedreht worden ist und wo irgendwo so ein bisschen das Putin-Regime ein bisschen Vorbild war. Und dann ist es aber letztlich leider wirklich total abgestürzt und ich habe irgendwie nicht gewusst, wo ich mich jetzt befinde. Soll das jetzt irgendwie was Ernstes sein oder soll es Satire sein? Kate Winslet war auch nicht gut in dieser Serie. Es hat sich wirklich nicht, sie haben sich einfach nichts getraut. Das hat man wirklich total gemerkt. Ja. Und das ist halt immer ganz, ganz schlecht. Groß war mein Schmerz auch über Feud, Capote versus The Swans. Mhm. Weil da sind wirklich meine absoluten Favorites dabei gewesen. Und ich habe mir gedacht, das kann nicht schief gehen, das kann auch nur gut gehen. In den USA ist total viel geschrieben und gemacht worden darüber. Tom Hollander, Naomi Watts, Chloe Sevigny, die Geschichte ist irre. Also Truman Capote, eine der schillerndsten Figuren der US-Literaturgeschichte. Und dann ist es aber eben halt wirklich so, der Beweis war einfach, dass auch die besten Schauspielerinnen ein schlechtes Drehbuch einfach nicht retten können. Ja, es ist völlig unmöglich. Und die letzte Enttäuschung war eigentlich jetzt in dem Sinn keine Enttäuschung, weil man sich eh nicht ganz viel erwartet hat. Aber das ist das Angebot der österreichischen Serien. Zwar, ich kann es nicht anders sagen. Ich habe das Gefühl, viel mehr als Krimi kommt nicht zustande. Es wird nur auf die Quote geschaut. Das ist jetzt nicht einmal nur der ORF, als auch was andere Sender produzieren, ist teilweise einfach nur mehr vom selben, weil man halt irgendwo erwartet, dass das halt irgendwie geschaut wird und dass es Quote macht. Und finde ich, ist man zu sehr bei den Sokos stehen geblieben und das ist total schade und ich hoffe, das ändert sich. Aber Michael, was waren deine Serienenttäuschungen des Jahres?
Ich stimme dir zu 100% zu mit deinen Enttäuschungen, möchte dazu aber noch House of the Dragon Staffel 2 fügen.
Das finde ich jetzt enttäuschend.
Hat sie dir so gut gefallen?
Mir hat sie gefallen, ja.
Ja, also ich fand schon die erste Staffel recht mau und die zweite war für mich nur mehr Fahrt. Also endlose Besprechungen über Kriegsstrategien mit verwirrenden Namen der Protagonistinnen und Orten, von denen man überhaupt keine Ahnung hat, wo das ist, wenn man nicht gerade eine Karte von Westeros da liegen hat. Also sorry, da steige ich aus. Es war für mich genauso wie Shogun eine Schlaftablette. Und was mich auch ein bisschen aufgeregt hat, war die Serienadaption von Cruel Intentions oder auf Deutsch Eiskalte Engel. Manche erinnern sich vielleicht an den ikonischen Film aus den 90ern mit Reese Witherspoon, Ryan Phillippe und Sarah Michelle Gellar in den Hauptrollen. Aber dem Cast der neuen Serie, man nimmt denen die Rollen überhaupt nicht ab. Die Geschichte bringt keine neuen Aspekte ein, die nicht über so alibimäßige Diversität hinausgehen. Und man fragt sich überhaupt, wieso ist das eine Serie? Das hätte man auch als Film erzählen können und das war einfach nur schlecht.
Es klingt wirklich schrecklich. Ich habe die Serie nicht gesehen, aber ich würde sagen, wir belassen es bei den traurigen, enttäuschenden und ernüchternden Erlebnissen des Jahres 2024. Soll nicht mehr werden und würde sagen, wir widmen uns jetzt wieder etwas Positiverem und blicken nach vorne. Das Serienjahr 2025 birgt nämlich einige Gründe zur Vorfreude. Welche es für Margit Ehrenhöfer aus dem Podcast-Team sind, erzählt sie am besten selbst.
Ich freue mich auf mehrere Serien, die nächstes Jahr fortgesetzt werden. Das ist einmal zum Beispiel Last of Us oder Stranger Things. Da soll ja die finale Staffel jetzt endlich kommen. Und natürlich nicht zu vergessen White Lotus, die dritte Staffel. Das ist ein bisschen ein Guilty Pleasure, glaube ich. Da freue ich mich auch schon sehr drauf.
Und auf welche Serie freut sich Valerie Dirk schon sehr?
Ich freue mich auf die neue Staffel von Hacks. Das ist eine Comedy-Serie auf Netflix. Es geht um zwei Comedians in Las Vegas. Die eine ist ein Schlachtroß der Comedy, über 60, mit einem sehr derben Humor. Die andere ist Mitte 20 und lesbisch und ist eher so auf der wokeren Seite. Und diese zwei Humorwelten treffen in der Serie total klug und witzig aufeinander. Und die neue Staffel ist mit Christina Hendricks. Die kennt man als rothaarige Bombshell aus Mad Men. Und ich habe sie wahnsinnig lang nicht mehr gesehen. Ich freue mich einfach, wie sie in diesem Comedy-Setting funktioniert. Außerdem habe ich Apple Plus abonniert. Da gibt es doch einiges, was ich nachholen möchte. Eine Serie ist da Palm Royale mit Kristen Wiig. Das ist auch eine Comedienne, die ich sehr schätze. Und Palm Royale spielt in den 60er Jahren eine Zeit, die ich mir wahnsinnig gerne anschaue. Und es ist eine Satire über eine etwas eigenartige Aufsteigerin in einem sehr exklusiven sozialen Zirkel. Die Serie klingt auf jeden Fall vielversprechend.
Es stimmt, sie klingt vielversprechend. Ich habe sie schon gesehen und war aber auch ein bisschen enttäuscht. Aber Doris, du hast Hacks, glaube ich, gesehen?
Ja, Hacks ist großartig. Also jeder muss Hacks gesehen haben. Und wenn man eben auch spricht, also ich möchte was sehen, was mir wirklich Freude macht, wo ich lachen kann, die klug ist und die einfach irgendwie witzige Ideen und Einfälle hat, mit zwei großartigen Hauptdarstellerinnen, Hacks unbedingt. Michael, ein guter Vorsatz für 2025.
Ja, schreibe ich mir gleich auf meine Liste. Und was steht auf der Liste von Lukas Zara? Hören wir mal rein.
Ich freue mich 2025 auf die vierte Staffel von The Morning Show mit Jennifer Aniston in einer der Hauptrollen und Reese Witherspoon, die zwei Hosts im Morgenfernsehen in den USA spielen. Ich bin jetzt erst in diesem Jahr irgendwie reingekippt, habe alle drei Staffeln in ziemlich kurzer Aufeinanderfolge gebinge-watched und da kommt die vierte Staffel raus. Es geht um Machtmissbrauch, es geht um Equal Pay, es geht um Me Too in der Medienbranche. extrem unterhaltsam, finde ich die Serie, extrem gut gemacht. Ja, und auch die Charaktere, vor allem die Rolle, die Jennifer Aniston spielt, finde ich, ich mag das, wenn man bei einer Serie Emotionen zu Charakteren aufbaut und bei ihr ist es echt so, dass ich mir denke, ah, die nervt irrsinnig und dann passiert aber ein Plot-Twist und man hält quasi voll zu ihr und will natürlich, dass sie sich durchsetzt in dieser von Männern dominierten Branche. Herrlich, also finde ich extrem stark vom Profiling her, von diesen Rollen. Ja. Und dann habe ich noch zwei andere Fortsetzungen. The White Lotus soll die dritte Staffel kommen, auch wieder eine Serie, wo reiche Leute irgendwie, wo denen was passiert, wo sie ein bisschen leiden. Ich fand die ersten zwei Staffeln extrem lustig und auch ein paar Plot-Twists dabei gewesen, die sehr überraschend waren. Also die waren sehr gelungen. Und bitte nicht mich auslachen, aber ich fand School of Champions extrem cool. Diese Serie, die auch der ORF mitproduziert, wo es eben um Jugendliche geht, die in der Skischule oder im Skigymnasium sind und in den Skiweltcup kommen wollen. Taugt mir als Sportjournalist natürlich sehr. Und da kommt die zweite Staffel raus. Ich glaube, ein bisschen später als ursprünglich geplant, aber ich freue mich schon drauf, wie da die Charaktere auch sich weiterentwickeln. Hat mir extrem gut gefallen.
School of Champions ist vielleicht die Ausnahme von den österreichischen Serien, die man wirklich anschauen kann. Aber das ist eben genau das Thema. Man sagt, ja, ich meine, da habe ich mir was ausgedacht, da habe ich was ausprobiert, das sich von allem anderen unterscheidet. Und da finde ich, die finde ich auch, auf die kann man sich auch einigen.
Eigentlich gar kein Grund, dass Lukas glaubt, wir lachen ihn aus deswegen.
Niemals, wir würden niemals Lukas auslachen.
Auch nicht Franzi Zeudel. Hören wir mal, worauf sie sich freut.
Natürlich auf eine neue Staffel Kaulitz und Kaulitz. Die ist ja, glaube ich, schon abgedreht. Ich bin schon sehr gespannt. Und White Lotus soll eine dritte Staffel kommen. Sie wird in Thailand handeln. Leider ist, soweit ich das überblicke, Jennifer Coolidge nicht mehr dabei, weil sie ja auch, wie wir alle wissen, umgebracht wurde. Aber die Cast ist wieder super. Und ich habe die ersten zwei Staffeln einfach völlig verschlungen in mich aufgesaugt. Also ich bin schon total gespannt. Das wird sicher wieder toll.
Also wir merken, im Gegensatz zu den vielen Highlights 2024 ist die Vorfreude besonders groß, fokussiert auf White Lotus. Ich freue mich da auch schon mega drauf. Worauf freust du dich, Doris?
Natürlich auf White Lotus. Obwohl ich ja immer noch glaube oder hoffe, sage ich so, ja, dass Jennifer Coolidge irgendwie von den Toten aufersteht und wieder super dabei ist, weil ich kann mir wirklich nur schwer vorstellen, dass das wieder so gut wird ohne sie. Mm. Aber wir werden sehen. Ich stimme Margit natürlich bei Stranger Things total zu. Vergesst mir aber nicht Bridgerton. Bridgerton kommt auch was Neues. Und dann kommt in der Kategorie Sozialexperiment, die ich jetzt gar nicht so am Radar habe, aber das finde ich interessant. Da weise ich auf Better Place hin. Das ist eine Serie, die auf Canal Plus schon abrufbar ist, beziehungsweise in deutschen Mediatheken, ARD, ab Ende Jänner abrufbar sein wird. Maria Hofstetter spielt damit. Es geht um die Vision einer gefängnislosen Gesellschaft. Wir haben sie im Jänner bei uns zu Gast bei Serienreif. Bleibt dran. Und worauf freust du dich neben White Lotus sonst noch, Michael?
Ich glaube, mein Serienjahr 2025 wird ganz im Zeichen des Horrors stehen. Ganz oben auf meiner Liste steht natürlich die finale Staffel von Stranger Things. Ich bin schon sehr gespannt, wie die Geschichte zu Ende erzählt wird. Hoffentlich gut. Auch von Alien wird es eine Serie geben, ein Muss für mich als Fan der Filmreihe. Und auch der Stephen King-Klassiker It wird 2025 eine Serie bekommen. Welcome to Derry wird sie heißen. Und von Wednesday gibt es eine zweite Staffel, auf das freue ich mich auch schon sehr. Noch mehr Grund zur Freude gibt es in unserer letzten Kategorie. Da ja bald Weihnachten ist, dürfen wir uns was vom Serienchristkind wünschen. Liebe Doris, was steht auf deinem Wunschzettel?
Ich habe einen dringenden Wunsch und zwar keine endlose Serienqual. Ich habe bei ganz vielen Serien, fühle ich mich mittlerweile um meine Zeit betrogen. Mhm. Das sind Serien, die, also von denen ich sicher bin, die würden als Film gut funktionieren, aber als Serie ziehen sie sich unnötig in die Länge. Man weiß auch, warum das so ist, weil die halt die irgendwie ihre Bibliotheken füllen müssen. Und aus dem Grund werden wir hingehalten. Mir ist das zuletzt passiert bei einer Serie von Netflix, die heißt The Madness. Mhm. da geht's, also das ist halt so ein Verschwörungsthriller, die vom Ansatz her gut ist, aber es ist wirklich so redundant, ja, und dann ist er wieder dort und dann kommt er wieder da und dann gibt die nächste Ding. Also ich denke mir, ja, 1,5 Stunden, 2 Stunden und die Sache hat sich erledigt und ich hätte mich gut unterhalten. Aber so ist es halt wirklich eine richtige, zahre Geschichte. Also bitte keine 10 Folgen mehr, das ist auch noch ein großer Wunsch. Liebes Christkind, bitte mach keine 10 Folgen mehr von Serien. 6 reichen auch, 4 sind noch besser. Ja, und ich bin offensichtlich da nicht ganz alleine. Margit Ehrenhöfer geht es auch ein bisschen so.
Ich wünsche mir vom Christkind eine Serie, ich glaube, ich habe letztes Jahr das Gleiche gesagt. Ich wünsche mir eine neue Serie, die nur 20 Minuten lange Folgen hat. Ich liebe das einfach, wenn man so nur kurz eine Pause machen will oder zum Essen oder am Abend, wenn man fertig ist vom Tag und dann, bevor man schlafen geht, irgendwie sich noch kurz so entspannen möchte. Und da sind diese 20-Minuten-Serien einfach perfekt dafür. Nur habe ich das Gefühl, es gibt immer weniger davon oder immer weniger gute. Ja. Deshalb wünsche ich mir, liebes Christkind, bitte eine unterhaltsame, gut gemachte 20-Minuten-Serie.
Also ich gebe zu, es geht ein wenig in die andere Richtung als mein, weil bei mir ist es der Film. Bei der Margit sollen die Serien generell kürzer werden. Margit wäre es wahrscheinlich auch egal, wenn die Serien 20 Folgen hätten, wenn nur jede einzelne 20 Minuten lang wäre. Ich bin für Kappen, Kappen, Kappen. Quantität ist aber auch für die liebe Valerie Dirk kein Gütekriterium, wie ihr Wunsch zeigt. Hören wir mal rein.
Was wünsche ich mir vom Christkind, wenn es eines gäbe? Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass Streamer weiterhin auf Qualität setzen und nicht auf Quantität. Ich wünsche mir, dass sie gerne Miniserien machen, spannende Besetzungen aussuchen, auch spannende Regiepersonen an Bord holen und Schreiberlinge, die den Serien irgendwie einen bestimmten speziellen Abdruck geben. Und ich wünsche mir, dass Kinofilme nicht auf Streaming-Plattformen verräumt werden, ohne Kinostart.
Ja, und während ich den Schock jetzt mal verdaue, dass es kein Christkind gibt, darf Franziska Zeudel zu Wort kommen. Und liebe Doris, ich weiß, du wirst dich über ihren Wunsch auch freuen.
Mein Wunsch an Serien-Christkind. Ja, wie gesagt, ich bin ein totaler Feel-Good-Serienschauer, weil die Welt da draußen so schlecht ist. Ich habe kein Interesse an irgendwelchen Dark Science Fiction, irgendwas, Serien. Ich will am Abend vorm Fernseher sitzen und mich danach besser fühlen als zuvor. Also ich freue mich über alles, was Ted Lasso irgendwie, den Geist von Ted Lasso weiterträgt. Das wäre echt super.
Den Geist von Ted Lasso trägt weiter Hex und Elspeth. Sie weiß es nur noch nicht, weil sie auf nichts Neues sich einlassen will. Aber vielleicht wird es auch 2025 für sie der Game Changer. Sie wird sich nur noch neue Serien anschauen. Wir werden sehen. Aber von mir aus könnte man gern natürlich Ted Lasso, könnte ich ewig weiterschauen. Ich glaube nur nicht, dass da jetzt noch was kommt.
Ich glaube auch nicht, nein.
Es ist auch okay, also ja, zu sagen, ja, es ist der Zeitpunkt, wir haben jetzt alles erzählt, was wir erzählen wollten, jetzt lassen wir es bleiben. Das finde ich eine gute und richtige Entscheidung. Aber Michael, was steht denn auf deiner Liste?
Auf meiner Liste stehen 2 Wünsche. Der erste Wunsch ist Recaps. Zwischen den einzelnen Staffeln liegt ja meistens mindestens 1 Jahr und gerade bei komplexen Geschichten merke ich mir einfach nicht alle Details und da brauche ich irgendwie eine Gedächtnisstütze, was ist eigentlich passiert, wer es wäre und so weiter, damit ich wieder drinnen bin. Aber leider bieten das nicht alle Streamingdienste aller Serien an. Und genau, da, ich wünsche mir solche Zusammenfassungen. Das wäre ein spitzenmäßiges Service und in die gleiche Richtung geht mein 2. Wunsch in Richtung Netflix, nämlich, dass die Vorschauen der Serie nicht einfach erratische Szenen aus der Serie sind, wo man überhaupt keine Ahnung hat, was einen da eigentlich erwartet, sondern ich würde mir ordentliche Trailer wünschen, um entscheiden zu können, will ich mir das anschauen oder nicht. Ja, und zum Schluss lassen wir nochmal Lukas Zara zu Wort kommen. Er hat nämlich einen sehr spezifischen Wunsch ans Serienchristkind.
So, und jetzt dürft ihr mich sehr gerne auslachen. Ich wünsche mir vom Christkind eine neue Staffel von 24. Es war meine absolute Lieblingsserie damals mit Kiefer Sutherland als Jack Bauer. Es war so actionreich und es ist eh viel zu lang gegangen. Die Serie wurde viel zu oft mit viel zu schlechten Staffeln fortgesetzt. Aber ich wünsche mir eine letzte, wirklich gute neue Staffel von 24. Vielleicht findet sich da noch irgendwo etwas, wo man den Jack Bauer nochmal die Welt retten lassen kann. Ich würde es extrem feiern. Ich fürchte, das passiert zwar nicht, aber man darf sich ja was wünschen.
Wir lachen Lukas natürlich überhaupt nicht aus.
Nein.
Sondern lassen jetzt einen Engel durch den Raum ziehen, der den Wunsch hoffentlich ans Christkind mitnimmt. Hui. Das war schon. Wir lassen sehr gerne Engel durch die Räume.
Das lieben fliegen wir und danke für diesen besinnlichen Moment kurz vor Weihnachten, liebe Doris.
Ja, und das war's schon wieder mit der neuen Folge von Serienreif. Wenn euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns wie immer über eine 5-Sterne-Bewertung. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns, wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Wir danken Margit Ehrenhöfer an den Reglern und euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Bye.
Bye. Bye.
Blut, das in den Adern gefriert. Oder Abenteuer in der Arktis. Der Kampf um die interstellare Vorherrschaft. Oder ein Besuch beim Beauty Doc. Eine epische Schlacht oder ein Kochduell? Egal, was du sehen willst, bei uns siehst du alles. Erlebe jetzt die neuesten Serien von Sky, inklusive Paramount Plus und Netflix. Alle deine Streaming-Apps auf Knopfdruck. Sky, wo Serien zu Hause sind.